vorgeschlagen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 33. Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Gesetzliche Rentenversicherung stärken, verlässliche Alterssicherung für alle sicherstellen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Kolleginnen und Kollegen, beeilen sich ein bisschen beim Übergang. So, ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Markus Kurt, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben gegenwärtig eine Debatte, in der einige im politischen Raum, aber auch gesellschaftlich der Überzeugung sind, dass das Risiko, ein erhöhtes Risiko des Kapitalmarkts, Bestandteil des regulären Systems der Altersvorsorge sein soll. Friedrich Merz fordert eine Kultur des Aktiensparens statt wörtlich unbezahlbarer sozialer Leistungsversprechen. Die FDP will der gesetzlichen Rentenversicherung jedes Jahr 27 Milliarden Euro entziehen, 2%, zwei Beitragssatzpunkte, und das dann bei vollem Risiko am Aktienmarkt anlegen. Und das in einer Phase, und das ist das Paradoxe an dieser ganzen Debatte, wo die Kapitalmarktrisiken größer sind als je zuvor. Nächste Woche wird der IWF auf seiner Frühjahrstagung die Risiken der weltweiten Finanzmärkte besprechen. Und das größte Problem, das der IWF identifiziert, ist die überbordende Liquidität. Ein Viertel der Unternehmen wird befürchtet, sind Zombieunternehmen, die jetzt überschuldet sind, und zwar global. Es ist so, dass gleichzeitig Digitalisierung und auch die notwendige Dekarbonisierung der Weltwirtschaft enorme Risiken bietet. Diese Woche Interview von EZB-Mitglied Isabel Schnabel an dieser Stelle. Die sogenannte Carbon Bubble, ja, dass in den Bilanzen Werte stehen, die überhaupt nicht realisierbar sind, zum Beispiel Gas- und Ölvorkommen, ist ein enormes Kapitalmarktrisiko. Das heißt, wer fordert, Altersvorsorge maximal in den Kapitalmarkt zu verlagern, spielt mit der Sicherungsgrundlage des größten Teils der Bevölkerung. Und das geht nicht an. Damit ich nicht falsch verstanden werde, ich habe nichts gegen Anlegen am Kapitalmarkt, auch nichts gegen Aktiensparen. Im Gegenteil, Bündnis 90 Die Grünen bieten mit einem öffentlich-rechtlichen Bürgerfonds sogar ein Instrument an, das provisionsarm und kostenarm ist und eine günstige Möglichkeit bietet. Aber das soll eine freiwillige Entscheidung sein. Es soll frei getragen werden von den Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, ich bin bereit, ein bestimmtes Risiko einzugehen. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber der Regelteil der Altersversorgung, das, was auf alle Fälle stehen muss, worauf Verlass sein muss, gerade für Niedrigverdiener, Durchschnittsverdienerinnen, das muss die gesetzliche Rente und das Umlageverfahren sein und bleiben. Und darauf zielt dieser Antrag, den wir hier beraten, auch eindeutig ab. Und in der gesamten Breite legt dieser Antrag, den wir hier heute einbringen, dar, wie man die Grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung stärkt und bessert. Und wir verzahnen verschiedene Politikbereiche. Zum Beispiel weisen wir deutlich darauf hin, wie wir gestern auch schon debattiert haben, dass wir einen höheren Mindestlohn brauchen, um eben auch mehr Sozialversicherungsbeiträge zu generieren. Dass wir alters- und alternsgerechte Arbeitsbedingungen brauchen, damit die Menschen länger gesund im Beruf bleiben können. Dass wir eine höhere Erwerbstätigkeit von Frauen brauchen und ein echtes Einwanderungsgesetz, um eben das Erwerbspersonenpotenzial hochzuhalten. Das hängt alles miteinander zusammen. Und dann ist es auch so, dass wir nicht zwangsläufig auf Beitragssatzsteigerungen in sonderlicher Höhe zurückgreifen müssen, um das Rentenniveau stabil zu halten. Das Rentenniveau kann stabil gehalten werden, und das muss auch die Zielsetzung sein, damit eben auch über 2025 hinaus für die Basis der Alterssicherung Verlass ist. Wir bringen hier mit diesem Antrag auch einen neuen Vorschlag ein. der, das muss ich sagen, das fand ich wirklich schön, tatsächlich als erstes von der CDA aufgegriffen worden ist, den Sie auch versucht haben einzubringen in Ihr Beschlusspapier des Bundesfachausschusses Soziales. Das hat dann wohl der Wirtschaftsflügel der Union verhindert. Es handelt sich um einen etwas sperrigen Begriff, aber eine super Idee, nämlich um eine Mindestbeitragsbemessungsgrundlage. Das heißt, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Niedriglohnbeschäftigte haben, müssen bis zu einem bestimmten Wert, einem Stundenlohn von 15,50 einem fiktiven, einen Rentenbeitrag zusätzlich zu dem, der ohnehin paritätisch abgeführt wird, aufbringen. Das heißt also, die Rentenbeiträge bei Niedriglohnbeschäftigten werden entsprechend aufgestockt, sodass dann bei langjähriger Arbeit in diesem Bereich trotzdem eine armutssichere Rente, nämlich von ca. 1.200 Euro, ich habe das mal durchgerechnet, herauskommt. Und das ist auch machbar und tragbar, auch für die Arbeitgeber. Die werden natürlich schimpfen und sagen, Lohnnebenkosten. Aber die Steigerung ist relativ moderat und gesamtwirtschaftlich gesehen im Vergleich dann zu höheren Steuerzuschüssen und dergleichen, auch für über Grundrente oder Garantierente, relativ günstige Angelegenheit. Und ich würde mir wünschen, dass die CDA in ihrem Laden weiter kämpft und das zur Mehrheitsmeinung bei der Union macht. Und vielleicht können auch SPD und Linke vor allen Dingen auch dem näher treten. Ich glaube, dass das eine sehr diskussionswürdige Überlegung ist, die wir hier einbringen, die man weiterentwickeln sollte. Und das zeigt auch, dass wir auf Innovation nie verzichten. Und wir sind für Anregungen und Ideen auch an dieser Stelle offen, und ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Kurt. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Peter Weiß, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Also wer sich ein bisschen so mit der jüngeren Geschichte der Rentenpolitik in Deutschland befasst hat oder mal zurückguckt, der muss natürlich nach der Rede vom Kollegen Kurz jetzt mal erst mal Folgendes feststellen. Das war jetzt die Rede von den Grünen, in der angesagt wurde, wir haben mit dem, was wir damals in Regierungsverantwortung getan haben, nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Das kann man versuchen, aber es bleibt trotzdem an euch heften, so wie man mal feststelle. Zweitens, was die Mitbürgerinnen und Mitbürger ja in dieser Situation, in der wir uns heute befinden, besonders interessiert ist: Stehen und funktionieren unsere Sozialversicherungssysteme auch in der Krise? Und da bin ich wirklich froh und erleichtert, dass wir feststellen können, ja, die gesetzliche Rentenversicherung ist ein stabiler Anker in dieser Krise. Auf die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung ist Verlass. Und vor allen Dingen, sie ist auch finanziert. Sie ist natürlich auch finanziert, weil wir mit dem Kurzarbeitergeld dafür sorgen, dass der Rentenversicherung weiterhin in einem hohen Maße Beiträge zufließen. Und deswegen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sollten wir auch diese Botschaft gemeinsam den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die Sorgen haben, mitgeben. Ja, auf die gesetzliche, umlagefinanzierte Rente in Deutschland ist Verlass. Und wenn man jetzt die Veränderungen im Rentenrecht anschaut, da muss ich sagen, die letzten Jahre waren allesamt Jahre, sie waren auch von einer bestimmten Koalitionskonstellation geprägt, in denen wir ausschließlich Verbesserungen der Leistungen der gesetzlichen Rente beschlossen haben, im Gegensatz zur Vergangenheit, in denen manchmal auch Verschlechterungen beschlossen worden sind. Wir blicken zurück auf Jahre deutlicher Leistungsverbesserungen. Ich nenne sie noch mal Mütterrente, Erwerbsminderungsrente verbessern, für die Geringverdiener in der Minijobzone einen Zuschlag auf deren Rentenanwartschaften drauf zu machen. Ja? Da haben wir das System schon an der Aufwertung. Aber auch das, was der Kollege Kurz genannt hat, Verbesserungen bei Reha und Prävention. Wir haben der Deutschen Rentenversicherung zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, aus ihrem Reha-Budget nicht nur Reha-Maßnahmen zu finanzieren, sondern auch Präventionsmaßnahmen zu finanzieren. Ich finde für eine älter werdende Gesellschaft in einer sich verändernden Arbeitswelt eine wichtige Botschaft an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Diese Rentenversicherung zahlt nicht nur Rente aus, die sorgt auch dafür, dass mir geholfen wird, gesund zu bleiben und meine Gesundheit zu erhalten. Eine wichtige Leistung. Und deshalb will ich einfach sagen, man sollte nicht in den Debatten so tun, als sei nichts passiert. Wir haben diese gesetzliche Rentenversicherung wirklich gestärkt. Nun will ich auf einen Punkt zu sprechen kommen, den der Kollege Kort auch angesprochen hat. Was ist denn mit den anderen Alterssicherungssystemen? Und einfach Sie auf Folgendes aufmerksam machen. Gerade der Altersvorsorge der Bundesregierung, den ich wirklich, obwohl es sehr viele Seiten sind, jedem empfehle zu lesen, weil er auch auf einer so breiten Datenbasis fußt, wie das sonst in keiner anderen Untersuchung vorzufinden ist, zeigt uns Folgendes. Der große Unterschied in der Frage, was hat jemand im Alter an Altersbezügen, ergibt sich durch Folgendes. Hat er nur eine gesetzliche Rente oder hat er auch eine Zusatzrente? Und vor allen Dingen, wenn man sich die betriebliche Altersvorsorge anschaut, wird das noch umso krasser. Man kann so über den Daumen gepeilt Folgendes sagen, so ist es auch in den Zahlen des Altersvorsorgeberichts dargestellt. Wer in einem Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet, wer dort einen überdurchschnittlichen Lohn bezieht, der hat mit 80, ja mit 90% auf jeden Fall eine Betriebsrente, und zwar eine gute Betriebsrente. Wer in einem Kleinbetrieb arbeitet und wer dort unterdurchschnittlich verdient, der hat in der Regel Betriebsrente null. So. Und daraus ergibt sich diese Wahnsinnsdifferenz. Und deswegen hätte ich eigentlich erwartet von einer innovativen Partei, die die Grünen sein wollen, dass sie Vorschläge macht, wie ich genau diese Differenz schließen kann. Wir als Große Koalition haben wenigstens begonnen, etwas dafür zu tun, diese Lücke zu schließen. Wir haben eine eigene Geringverdienerförderung für die betriebliche Altersversorgung eingeführt. Wir haben sie noch einmal verdoppelt als eine rein arbeitgeberfinanzierte Leistung für Geringverdiener, damit sie überhaupt mal mit der Betriebsrente anfangen können. Zweitens, wir haben ins Betriebsrentenstärkungsgesetz das Sozialpartnermodell hineingeschrieben, mit der festen Absicht, die tariflichen Vereinbarungen zur Altersversorgung endlich zu verbreitern, also mehr Tarifbindung herzustellen. Ehrlich gesagt habe ich mir dann anschließend ein bisschen mehr erwartet, aber ich will ausdrücklich feststellen, ich gratuliere Verdi, der Gewerkschaft, dass sie mit einem Arbeitgeber zusammen jetzt zum allerersten Mal eine Vereinbarung, einen Tarifvertrag zu einem solchen Sozialpartnermodell treffen können. Und ich sage dazu, ich würde mir wünschen, wenn vielleicht auch noch weitere diesem Beispiel folgen würden. Und deswegen glaube ich, ist die große Herausforderung für die kommende Legislaturperiode des Bundestages selbstverständlich an der Stärkung der gesetzlichen Altersversorgung durch die gesetzliche Rente weiterzuarbeiten, aber dafür zu sorgen, dass zur Zusatzrente, vor allem zur betrieblichen Altersversorgung, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und vor allem die mit geringen Löhnen Zugang erhalten, damit sie eine anständige, auf mehreren Beinen stehende Altersversorgung im Alter erwarten können. Das muss unser Ziel sein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Sie sind ja noch dran, Herr Kollege Birkwald. Ich mich auch. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulrike Schielke-Ziesing, AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, verehrte Bürger! Mit dem hier vorliegenden Antrag soll die gesetzliche Rentenversicherung stabilisiert und perspektivisch zu einer Bürgerversicherung für alle Erwerbstätigen ausgebaut werden. Diese Absicht ist erst einmal löblich. Wer möchte das nicht? Eine sichere und ausreichende Altersversorgung für die Bevölkerung ist eine der zentralen Aufgaben des Staates, an der die Politik leider seit Jahrzehnten scheitert. Ideen für eine langfristig ausgerichtete Gestaltung der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es. Allerdings ist die Anzahl der Stellschrauben in diesem System begrenzt. Nicht alles, was in der Vergangenheit als Reform verkauft wurde, war gut. Ich sage das, weil auch die Grünen, deren Antrag wir heute besprechen, maßgeblich am Kahlschlag des Rentensystems beteiligt waren. Genauer gesagt, es waren die Grünen, denen der Einstieg in die private, kapitalbasierte Altersvorsorge 2001 gar nicht schnell genug gehen konnte. Dafür wollten sie nicht nur die Hinterbliebenenrente abschaffen und die Leistung für Familien- und Kindererziehung kürzen, sondern auch das Rentenniveau noch schneller senken, als es die Kollegen von der SPD wollten und dann letztendlich auch getan haben. Wir sehen, die Zeiten haben sich geändert. Die ersten drei Seiten Ihres Antrags sind ein einziges Loblied auf das umlagefinanzierte gesetzliche Rentensystem. Aber der vorliegende Antrag ist vor allem ein bunter Strauß schön klingender Ideen. Nicht alle davon sind schlecht. Wir als AfD unterstützen zum Beispiel die Weiterentwicklung in Richtung Bürgerversicherung, die Verbesserung für Erwerbsminderungsrentner und einiges mehr. Anderes, wie zum Beispiel die Garantierente, lehnen wir ab, denn damit würden die Fehler der Grundrente nicht behoben, sondern sogar noch verschärft. Auch die Erhöhung des Arbeitgeberanteils an den Rentenversicherungsbeiträgen, in Ihrem Antrag so lyrisch Mindestbeitragsbemessungsgrundlage genannt, wird nur zu einem führen, der Verteuerung des Faktors Arbeit für die Unternehmen. Was Sie insgesamt fordern, ist ein buntes Sammelsurium aus arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, von mehr Gesundheitsförderung im Betrieb, mehr Erwerbstätigkeit von Frauen, mehr Erwerbsbeteiligung von Migranten, mehr Maßnahmen, die, ich zitiere, älteren Beschäftigten ein gesünderes und längeres Arbeiten ermöglichen, mehr dieses und mehr jenes. Es zeugt von einer gewissen Blauäugigkeit, was den direkten Einfluss des Staates auf die Entwicklung der Erwerbsquote angeht. Es ist zum Beispiel bemerkenswert, dass die Erwerbstätigkeit von Migranten allein dadurch erhöht werden soll, dass diesen ein, ich zitiere, unkomplizierter und nachhaltiger Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt und bürokratische Hürden im Rahmen der Aufenthaltsverfestigung beseitigt werden sollen. Die Ursache für die erschütternd geringen Beiträge von Zuwanderern in die Sozialkassen sind aber nicht etwaige bürokratische Hürden, sondern fehlende Bildung, fehlende Motivation und fehlende Qualifikation. Es sind die Zahlen der Bundesregierung, die belegen, dass die Zuwanderer aus den Top 8 Asylherkunftsländern selbst dann keine Altersrente oberhalb der Grundsicherung erreichen würden, wenn sie auf 45 Beitragsjahre kämen. Und das ist ja gar nicht der Fall. Daraus folgt, dass propagierte Einwanderung wenig zur Stabilität des Rentensystems beiträgt, dafür aber zu einer erheblichen Belastung der Sozialsysteme wird, nämlich über die zu erwartenden Transferleistungen, das heißt die Grundsicherung im Alter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Ideologie lassen sich keine Sozialkassen sanieren. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Einwanderungspolitik. Wenn auch nur ein Teil von dem umgesetzt würde, was Sie in Ihrem Wahlprogramm in Bezug auf Umwelt-, Energie- und Verkehrspolitik androhen, wäre das das Ende für viele Unternehmen und ihre Arbeitsplätze. Wer wird dann noch Beiträge in die Rentenkasse zahlen? Steuermittel, um die Löcher zu stopfen, werden Sie nicht haben, denn die werden anderweitig verbraten. Nun, wenn das alles nichts hilft und kein Geld mehr da ist, dann wird es eben Beitragserhöhungen geben. Das hat jedenfalls Kollege Kurt in seiner PM zum Antrag der Grünen angekündigt. Und das sollten alle potenziellen Wähler der Grünen wissen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Kollege Kampschek, auch für Sie gilt, dass Sie aufgerufen werden müssen. Ich verstehe, dass Sie das drängt, aber jetzt dürfen Sie gerne. Nächster Redner ist der Kollege Ralf Kapschak, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Schicke-Ziesing, Ihr Beitrag hat mich erstaunt, aber eigentlich doch nicht. Die AfD schwadroniert ja im Moment über den Ausstieg aus der EU. Das hätte auch erhebliche Auswirkungen auf die Altersversorgung. Wenn der Export einbricht und Arbeitsplätze verloren gehen, hätte das Auswirkungen auf die gesetzliche Rente. Diese Zusammenhänge sind aber vermutlich etwas zu anspruchsvoll, und deshalb haben wir dazu auch nichts gehört. Zum Antrag der Grünen. Die Grünen fordern die Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung. Gut so. Für uns steht die gesetzliche Rente auch im Mittelpunkt, und deshalb haben wir sie auch in den vergangenen Jahren gestärkt. Peter Weiß hat schon ein paar Beispiele genannt. Ich will es noch mal erwähnen. Wir haben die Anerkennung von Erziehungsleistungen verbessert. Wir haben den Zugang zur Erwerbsminderungsrente verbessert. Und wir haben mit der Grundrente dafür gesorgt, dass das Kernversprechen des Sozialstaats gilt, dass der und diejenigen, die lange gearbeitet haben, auch im Alter etwas davon haben. Das sind nur ein paar Beispiele. Und die Akzeptanz, das steht im Antrag der Grünen völlig richtig, der gesetzlichen Rente hängt in der Tat davon ab, dass sie eine Altersversorgung garantiert, die sich am Lebensstandard, am erworbenen Lebensstandard orientiert. Konkret, dass man im Alter nicht allzu große Einschnitte hinnehmen muss. Das bedeutet auch, dass sich die Löhne und Gehälter, dass sich die Renten an der Entwicklung der Löhne und Gehälter orientieren muss, damit Rentnerinnen und Rentner weiter teilhaben am Wohlstandszuwachs. Und deshalb wird das Rentenniveau bis 25 nicht unter 48% sinken und die Beiträge werden nicht über 20% steigen. Das haben wir, das hat die SPD durchgesetzt. Und wir wollen das Rentenniveau langfristig bei mindestens 48% halten. Das mag sein, aber darüber reden wir dann bei Gelegenheit nochmal. Die gesetzliche Rente steht besser da, als uns manche glauben machen wollen. Aber klar, es gibt noch einiges zu tun. Ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten: Derzeit sind in der gesetzlichen Rentenversicherung alle abhängig Beschäftigten pflichtversichert. Nicht pflichtversichert sind alle Beamten, selbstständige Berufe mit eigenen Versorgungswerken und Politiker. Damit haben wir in Deutschland eine vielfältige Rentenlandschaft. Diese Vielfalt führt immer wieder zu Diskussionen über die Leistungsgerechtigkeit in der Rente. Die Rentensysteme jenseits der gesetzlichen Rentenversicherung werden von der Bevölkerung als Privilegien betrachtet, an denen sie nicht teilnehmen können. Jetzt kommt's: Für die CDU ist vorstellbar, die gesetzliche Rentenversicherung in einer erwerbstätigen Versicherung weiterzuentwickeln. Das ist aus einem Beschlussvorschlag für den eben schon erwähnten Fachausschuss der CDU. Beschlossen worden ist es dann allerdings nicht. Schade, liebe CDU, da hat sie offenbar den Mut verlassen. Denn die Idee einer erwerbstätigen Versicherung, einer erwerbstätigen oder Bürgerversicherung, ist ja richtig. Deshalb hat sie hier auch bei allen Unterschieden im Detail eine breite Unterstützung. Und natürlich kommt jetzt das Argument, mehr Beitragszahler bedeuten auch mehr Ansprüche. Das stimmt. Das stimmt. Allerdings erst in 40 oder 50 Jahren. Damit könnte die erwerbstätige Versicherung auch dazu beitragen, die finanziellen Herausforderungen abzufedern, die dadurch entstehen, dass die Babyboomer in die Rente gehen. Das bestreitet ernsthaft niemand. In erster Linie geht es aber um Solidarität in der Alterssicherung. Und das bedeutet eben, dass alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Das hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Das Problem geringer Rentenansprüche durch niedrige Einkommen kann aber nicht allein durch die Rente gelöst werden. Ordentliche Löhne, ist eben auch schon erwähnt worden, sind der Schlüssel für ordentliche Renten. Und deshalb brauchen wir eine Erhöhung des Mindestlohns auf mindestens 12 Euro. Die Grünen wollen eine Garantierente als Weiterentwicklung der Grundrente. Darüber kann man reden, denn im Ziel sind wir uns ja einig, nämlich Altersarmut dadurch zu reduzieren, dass geringe Rentenansprüche trotz langer Beschäftigung aufgewertet werden. Die umlagefinanzierte Rente muss die Basis bilden. Betriebliche und private Vorsorge sollen ergänzen, aber eben nicht ersetzen. Denn die Idee vom Ersatz hat schon in der Vergangenheit nicht so richtig funktioniert. Kollege Vogel wird gleich die Aktienrente der FDP anpreisen. Über freiwillige Lösungen können wir reden, über eine Schwächung der gesetzlichen Rentenversicherung nicht. Wir wollen im Gegenteil allen gesetzlich Versicherten die Möglichkeit einräumen, freiwillig ergänzend in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das könnte auch ein Weg für Arbeitgeber sein, betriebliche Altersversorgung dort zu organisieren, wo es sie noch nicht gibt. Zum Schluss ein Gedanke noch. Es gibt ja immer wieder die schlichte Forderung, wir müssen länger arbeiten, weil wir länger leben. Dazu steht im Antrag der Grünen nichts. Für uns ist klar, eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters würde für viele, die nicht länger arbeiten können, eine Rentenkürzung bedeuten. Das ist ungerecht und deshalb machen wir das nicht mit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Kaczak. Sehr gut. Zunächst erinnert das Wort der Kollege Johannes Vogel, FDP-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, das ist ein erhellender Antrag und eine erhellende Debatte hier.
weil ich mit Interesse zur Kenntnis genommen habe, dass der Kollege Kurt zur Einbringung seines eigenen Antrags sich erstmal die ersten 30 Sekunden an unserem Konzept abarbeiten musste, was zumindest für dessen Relevanz spricht. Ich komme dazu gleich noch ausführlicher. Und zum Zweiten, weil es uns die Möglichkeit gibt, darüber zu reden, wie die Grünen eigentlich in der Rentenpolitik wirklich ticken. Eine der Lehren aus dieser Krise ist ja, dass einen absehbare Versäumnisse früher oder später einholen. Wir wussten zum Beispiel, dass wir in der Digitalisierung hinten dran sind und plötzlich wird es zu einer Frage von Leben und Tod, wenn in Gesundheitsämtern nur Faxe verschickt werden. Und deswegen ist doch die Aufgabe für die nächste Legislaturperiode, darüber zu reden, was sind die nächsten absehbaren Versäumnisse, die uns sicher einholen würden. Wie sieht ein verantwortungsbewusstes Denken in Jahrzehnten aus? Und während wir beim Thema Klimawandel, Dekarbonisierung da im Ziel noch völlig einig sind, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, verlässt euch dann bei der Rentenpolitik der Realitätssinn. So wie ihr von Wissenschaftsorientierung nicht mehr viel wissen wollt, wenn es um Homöopathie geht, verschließt ihr die Augen vor der Realität, wenn es um die Demografie geht. Und das ist unverantwortlich, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Denn man hat durchaus in den letzten Monaten, und ich bin immer auf der Suche nach Gemeinsamkeiten, man hat durchaus in den letzten Monaten viele spannende Anregungen, Einzelstimmen aus den Grünen vernehmen können, von Daniel Bayers, von Sven Giegold, von den Schwarz-Grünen aus Hessen, die durchaus ähnlich zu unseren Gedanken klangen. Aber wenn man dann guckt, was diejenigen so aufschreiben und denken, die in der Sozialpolitik wirklich das Sagen haben, dann ist nicht nur der heutige Antrag sehr erhellend, sondern letztens auch ein interessanter Gastbeitrag von Markus Kurt, dem Chefrentenpolitiker, in der Frankfurter Rundschau. Da schreibt er nämlich dann wörtlich, die kapitalgedeckte Altersvorsorge ist generell nicht geeignet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss man erst mal wirken lassen, und da klatscht überraschenderweise nur die Linkspartei. Die Schweiz, die Niederlande, Schweden, die Skandinavier, die alle mehr Aktien in der Altersvorsorge nutzen als wir. Sie alle haben Unrecht, Markus Kurt hat Recht, wenn es nach den Grünen gibt. Die deutschen Verbraucherzentralen, die das nachdrücklich einfordern und unsere Konzepte begrüßt haben, werden von Markus Kurt in seinem Gastbeitrag sogar konkret angegriffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin oft der Meinung, wenn die Wählerinnen und Wähler wüssten, wie links die Grünen in der Sozialpolitik sind, viele von Ihnen würde weglaufen. Heute ist der Beweis dazu wieder einmal erbracht, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Herr Kollege Vogel, erlauben Sie eine Zwischenfrage.
Gerne eine Zwischenfrage von der Kollegin.
Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Vogel, das macht ja Spaß, über die Zukunft der Rente zu sprechen, weil das so oder so eine große Herausforderung ist. Wären Sie denn bereit, zuzugestehen, dass die Aussage des Kollegen Kurt, was den Beitrag der Kapitaldeckung der Rente angeht, wo er das kritisch gesehen hat, sich ausschließlich darauf bezog, dass es nicht die Regelversorgung ersetzen darf und dass es bei einer Zusatzversorgung von uns ausdrücklich auch von Herrn Kurt gewünscht wird, mehr Kapitaldeckung dann auch vorzunehmen?
Ja, ich habe das sehr genau gelesen und ich bin in der Tat der Meinung, dass der Kollege Kurt und auch der hier vorliegende Antrag deutlich macht, dass die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen der Meinung sind, kapitalgedeckte Altersvorsorge, die darf es nur beim Sahnehäubchen obendrauf gehen. Sobald es um die Substanz der Alterssicherung geht, finden Sie die kapitalgedeckte Altersvorsorge und nicht Probleme bei der Riester-Rente, die wir teilen, sondern die wirklich generell die kapitalgedeckte und aktienbasierte Altersvorsorge ist generell nicht geeignet. Das ist Ihre Position. Interessanterweise bleiben Sie jede Antwort schuldig, wie Sie denn in einer alternden Gesellschaft und den Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge voraus das Ganze finanzieren wollen. Sie müssen die Frage beantworten. In Ihrem Antrag findet sich dazu nichts. Und das halte ich in der Tat für eine unverantwortliche Alterssicherungspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Besser wäre, eine Modernisierung der Altersvorsorge vorzunehmen. Was schlagen wir vor? Der Kollege Kapschak hat mich ja aufgefordert, das auch noch mal darzustellen. Und die letzte Minute will ich dazu gerne nutzen. Wir brauchen einen flexiblen Renteneintritt nach schwedischem Vorbild, weil die Lebensläufe heute vielfältig sind. Wir brauchen zielgenaues Vorgehen gegen Altersarmut. Wir müssen die betriebliche und die private Vorsorge besser machen, verbraucherfreundlicher, aktienorientierter. Und ja, in der Tat, wir schlagen als ganz neues Element eine gesetzliche Aktienrente nach schwedischem Vorbild vor. Und was würde das erreichen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Es würde dazu führen, nach einem Gutachten von Professor Werding, glaube ich, einem der renommiertesten Wissenschaftler in unserem Land, wenn es um öffentliche Finanzen geht, dass wir stabile Rentenfinanzen hinkriegen, dass wir stabile Staatsfinanzen hinkriegen und dass wir den Sinkflug des Rentenniveaus in der ersten Säule aufhalten und langfristig sogar umkehren können. Das heißt, wir stärken die erste Säule der Rentenversicherung und Geringverdiener profitieren auch noch überproportional. Ich finde, das klingt nach einem überzeugenden Konzept, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen eine Rentenpolitik, die für die Rente für alle Generationen stabil und für die ganze Gesellschaft fair macht. Ich freue mich auf die Debatte im Wahljahr, wie wir das erreichen können. Bei Ihrem Antrag bleiben da aber viele Fragen offen. Ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Vogel. Und jetzt der nächste Redner, der Kollege Matthias W. Birkwald, Fraktion Die Linke.
Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister! Am 26. September sind Bundestagswahlen. Nach der Entscheidung in Baden-Württemberg wissen wir, Bündnis 90 Die Grünen würde mit der Union regieren. Der Entwurf des Grünen Bundestagswahlprogramms zeigt das deutlich. Dort heißt es erstens zur Rente: Die Grünen wollen die Absenkung des Rentenniveaus von 53% aus dem Jahr 2000 auf heute gut 48% für die Zukunft festschreiben. Diese Rentenkürzung um fast 10% hatten Sie zu Beginn des Jahrtausends mit der SPD durchgesetzt. Ein schlechter Vorschlag. IG Metall, Verdi, fast alle Sozialverbände und wir Linken fordern, die Menschen mit mittleren Renten brauchen mehr. Wir wollen das Rentenniveau schrittweise wieder auf 53% anheben. Das hieße 10% mehr Rente. Zweitens. Die Grünen halten an der Rente erst ab 67 fest. Wer künftig ab 65 Jahren statt ab 67 in Rente gehen muss, weil es gesundheitlich nicht mehr länger geht oder 35 Jahre Maloche genug sind, wird mit dem Segen der Grünen noch mal um 7,2% die Rente gekürzt bekommen. Ein schlechter Vorschlag. Die Gewerkschaften, die Sozialverbände und wir Linken fordern, arbeiten bis 65 reicht grundsätzlich. Drittens. Die Grünen wollen die kapitalgedeckte Vorsorge in Form eines Bürgerfonds wieder aufleben lassen, der, ich zitiere, die Risiken breit streut und auf teure Garantien verzichten kann. Zitat Ende. Das wird CDU, CSU freuen. Arbeiten bis zum Umfallen mit niedriger Rente und dann organisieren die Grünen, Zitat, den KleinsparerInnen noch das Verbrennen ihres Festgeldkontos auf dem Aktienmarkt. Nein, das ist keine Rentenpolitik für die Mehrheit der hart arbeitenden Menschen, sondern ein Koalitionsangebot an die RentenkürzerInnen der Union, und das ist schlecht. Meine Damen und Herren, lieber Markus Kurt, liebe Grüne, euer Antrag, gesetzliche Rentenversicherung stärken, verlässliche Alterssicherung sicherstellen, liest sich zum Glück anders als der grüne Wahlprogrammentwurf. Darum bin ich gespannt auf eure Änderungsanträge zu eurem Wahlprogramm, denn in eurem Antrag gibt es neben viel Schatten durchaus viel Licht im Einzelnen. Ihr fordert in einem ersten Schritt Selbstständige, MinijobberInnen, Hartz-IV-Betroffene und Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen und perspektivisch auch die Freiberuflichen und die BeamtInnen. Das finden wir Linken sehr gut, aber das werdet ihr nie und nimmer mit der Union hinbekommen, und das ist schlecht. Das ist noch nicht alles. Die Linksfraktion kämpft seit langem für eine Erwerbstätigenversicherung. Das heißt, alle Menschen mit Erwerbseinkommen mögen Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und erhielten dann später entsprechende Renten. Das wollen alle Gewerkschaften, alle Sozialverbände, die SPD und wir Linken. Aber, meine Damen und Herren, die Grünen fordern die Verbeitragung aller Einkommensarten, also auch der Zinseinkünfte der MillionärInnen, der Mieteinnahmen und so weiter. Und sie nennen das Bürgerversicherung. Die ist gut in der Kranken- und Pflegeversicherung, aber sozial ungerecht in der Rentenversicherung, denn VermieterInnen und AktienbesitzerInnen erhielten dann im Alter zum Teil unglaublich hohe gesetzliche Renten. Und das, obwohl sie im Gegensatz zu den Arbeitsplätzen normaler ArbeitnehmerInnen im Alter weiterhin ihre Aktienpakete und vermieteten Wohnungen hätten. Manche hätten bei eurer Bürgerversicherung, lieber Markus Kurt, im Alter fast 10.000 Euro Alterseinkommen und eine Standardrentnerin nach wie vor nur 1.540 Euro. Dabei bräuchten wir dringend Geld für deutlich höhere Erwerbsminderungsrenten und für 53% Rentenniveau, also für eine außerordentliche Rentenerhöhung um 10%. Und deshalb sage ich klar und deutlich, alle Erwerbseinkommen und vor allem die sehr hohen Erwerbseinkommen müssen zur Finanzierung einer guten gesetzlichen Rente verbeitragt werden, und das sofort. Konkret, um die gesetzliche Rentenversicherung zu stärken, will DIE LINKE die heutige Beitragsbemessungsgrenze schrittweise verdoppeln und perspektivisch abschaffen. Aus den sehr hohen Beiträgen ergeben sich künftig dann auch sehr hohe Renten. Dann brächte es der solidarischen Sozialversicherung nichts, und darum müssen künftige sehr hohe Renten im verfassungsgemäß höchsten zulässigen Maße abgeflacht werden. Sonst hätten wir gesetzliche Renten von 6.000, 7.000 Euro und mehr, und die müssten Krankenpfleger, FliesenlegerInnen, Erzieherinnen und Verkäufer erarbeiten. Das lehnen wir Linken ab, und darum fordern wir eine Beitragsäquivalenzgrenze. Meine Damen und Herren, wie sieht es mit der grünen Bekämpfung der Altersarmut aus? Nun, wer zu krank zum Arbeiten ist, erhält oft eine Erwerbsminderungsrente. Fast allen Betroffenen wird die gekürzt. Abschläge heißt das auf Vornehmen. Diese Abschläge der Erwerbsminderungsrenten kranker Menschen abzuschaffen oder wertgleich auszugleichen, fordern auch wir Linken. Darum, liebe Grüne, volle Unterstützung dafür von unserer Seite, denn das ist bitter nötig, weil die Große Koalition hier komplett versagt hat. Im Übrigen, für niedrige Löhne und Gehälter einen Rentenzuschlag einzuführen, den allein die ArbeitgeberInnen zahlen mögen, ist eine hervorragende Idee. Großes Lob. Nur im Wahlprogramm für die schwarz-grüne Koalition steht dazu leider nichts. Schade eigentlich. Warum ist das so wichtig? Nun, wer zu niedrigen Löhnen 45 Jahre arbeiten muss, erhält in heutigen Werten eine Rente von knapp über 1.040 Euro netto. Und genau darum kann man die grüne Garantierente für alle Menschen vergessen, die keine selbstfinanzierte sogenannte betriebliche Altersvorsorge übrig haben, weil das Geld fehlt. Denn bei der grünen Garantierente käme nach 30 Jahren Arbeit gerade mal 910 Euro raus, also 75 mehr als Grundsicherung. Und die Armutsgrenze der EU liegt bei 1.176 Euro. Im Kampf gegen die Altersarmut ist die grüne Garantierente also garantiert ein Rohrkrepierer, leider. Und deshalb, Herr Präsident, letzter Satz. Die Linksfraktion fordert eine einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente als Zugschlag einzuführen, ähnlich wie in Österreich, damit niemand im Alter von weniger als 1.200 Euro leben muss. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Birkwald. Sie haben die Redezeit gerade sozialisiert. Nächster Redner ist der Kollege Kai Wittecker, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, nach dieser Rede werden die Fragezeichen, wie Grün, Rot, Rot in diesem Land funktionieren soll, größer, aber wahrscheinlich ist das für die Zukunft unseres Landes auch besser so. Ich bin auch dankbar, wie der Kollege Vogel, für diesen Antrag der Grünen, weil es zeigt, was die Grünen über die Rente sagen und wie sie wirklich handeln. Und es lohnt sich, da mal einen Blick drauf zu werfen. Und da möchte ich tatsächlich auch mal mit einem kleinen Lob anfangen, denn Sie haben bei unserem Bundesfachausschuss Soziale Sicherung in der CDU Deutschlands abgeschrieben. Das freut mich natürlich, weil Sie zum Beispiel die Erwerbsminderungsrenten verbessern wollen im Übergang zur Altersrente. Und weil Sie auch die Nachhaltigkeitsrücklage stärken wollen. Diese Dinge finden sich eins zu eins in unserem Papier. Ich kann Ihnen nur raten, schreiben Sie ruhig etwas mehr ab. Das lädt zu Spekulationen ein, was nach dem 26. September passieren kann. Hat die FDP ja übrigens auch getan. Und Herr Kurt, einen Punkt möchte ich Ihnen mitgeben, weil Sie gerade eben Ihre Mindestbeitragsbemessungsgrundlage so gefeiert haben. Soweit ich das richtig gesehen habe, steht die in Ihrem Wahlprogramm auch noch nicht drin. Also da haben Sie in Ihrer Fraktion auch noch ein bisschen Arbeit zu leisten. Spannend finde ich allerdings, womit Sie die gesetzliche Rentenversicherung wirklich stärken wollen. Und da sagen Sie eigentlich, oder machen Sie Folgendes auf, Sie sagen, die Rentenversicherung, da sind viele Herausforderungen, das Haus steht quasi in Flammen, aber Sie kommen mit einem einzigen Glas Wasser zum Löschen um die Ecke. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Sie führen einen Eiertanz auf, um die eigentlich wirklich zentralen Fragen, nämlich wie sieht es mit dem Rentenniveau aus, da wollen Sie nichts verändern, wie sieht es mit dem Rentenbeitragssatz aus, da wollen Sie nichts verändern, wie sieht es mit dem Renteneintrittsalter aus, da haben Sie eine ganz tolle Formulierung im Antrag drin, Sie sagen nämlich, Sie möchten längeres Arbeiten ermöglichen, aber eine Teilrente ab 60 ebenfalls schon einführen, das ist eine Dialektik. Die kennen wir als Union ab und zu durchaus auch aus Bayern, aber auch das lädt ja vielleicht zu Spekulationen ein, was nach dem 26. September passiert. Interessant ist aber, dass Sie lediglich bei einem Punkt wirklich was verändern wollen, nämlich beim Steuerzuschuss in die Rentenkasse. Und den wollen Sie erhöhen. Aber Sie sagen nicht, wie Sie den finanzieren wollen. Ich kann Ihnen nur sagen, wer was aus dem Steuertopf rausnehmen will, der muss vorher etwas reintun. Und so viel Ehrlichkeit sollten Sie den Wählerinnen und Wählern vor der Wahl einschenken. Und dann möchte ich noch mal auch einen Punkt machen, der da heißt, spannend auch zu sehen, was in Ihrem Programm nicht drinsteht, obwohl es eigentlich drinstehen sollte. Sie geißeln ja hier, das war ja eigentlich der Tenor Ihrer Rede, dass die kapitalgedeckte Altersvorsorge nicht tauglich ist für eine Rentenversicherung. Das ist bemerkenswert, weil da gehe ich noch ein bisschen weiter als der Kollege Peter Weiß. Damit haben Sie Ihr eigenes Scheitern Ihrer Politik von vor 20 Jahren hier mal schwarz auf weiß eingestanden. Und warum da die Wählerinnen und Wähler Ihnen das Vertrauen wieder schenken sollten, stellt sich, ist zweifelhaft aus meiner Sicht. Aber Sie sagen, Sie widersprechen sich ja eigentlich. In Ihrem Antrag sagen Sie, Sie wollen keine kapitalgedeckte Altersvorsorge. In Ihrem Wahlprogramm steht exakt das Gegenteil drin. Da sagen Sie, dass Sie eine kapitalgedeckte Altersvorsorge für sinnvoll erachten. Da frage ich mich schon, ja, was gilt denn jetzt hier bei den Grünen? Was gilt denn hier? Und da muss ich dann auch schon mal einen Aspekt herausgreifen, der über den Tag hinausgeht. Sie und Ihre Partei kritisiert immer wieder auch hier im Deutschen Bundestag, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, gerade was bei der Vermögensfrage der Fall ist. Und ja, über 40% der Menschen in diesem Land haben netto kein Vermögen. Und dann fände ich es durchaus überlegenswert, darüber nachzudenken, wie man Millionen von Menschen mittelbar an der Entwicklung von Vermögen in Deutschland und auch außerhalb von Deutschlands beteiligen kann, damit sie an der Vermögensbildung teilhaben können, damit sie auch ein Stück vom Kuchen haben können und sie nicht ständig immer zu Umverteilung und Enteignungsmaßnahmen greifen müssen, so wie ja auch Ihre Anhänger gestern wieder auf den Straßen hier in Berlin unterwegs waren. Ich finde, das lohnt sich mal wirklich zu sagen, wir brauchen eine kapitalgedeckte Altersvorsorge ergänzend zur gesetzlichen Rentenversicherung, um eben diese Lücke zwischen Arm und Reich besser zu schließen und eben auch eine höhere Rente im Alter zu ermöglichen. Wir als Union haben dazu ebenfalls Vorschläge eingebracht. Ich glaube, das sind die Konzepte, über die wir nach der Wahl reden sollten. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege. Sehr schön. Nächster Redner ist der Kollege Kleinbech der AfD-Fraktion.
Werter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte KollegInnen von den Grünen, Sie begründen ja Ihre Reformvorschläge für die gesetzliche Rentenversicherung mit der Aussage, dass die Riester-Rente grottenschlecht ist. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ja, die Riester-Rente ist grottenschlecht und mich verwundert das auch nicht wirklich. Sie ist ja schließlich auch ein Produkt von Rot und Grün gewesen. Und da kommt gewöhnlich immer nur Mist dabei raus. Und wissen Sie, das liegt auch wirklich an der offenbaren Unfähigkeit, Systeme oder volkswirtschaftliche Prinzipien richtig zu erkennen. Das zeigte sich damals mit der Riester-Rente, als Kerstin Müller, ihre Fraktionsvorsitzende, sich hinstellte und für 2030 ein Rentenniveau von 70% prognostizierte. Die Prognosen liegen jetzt bei 43%. So ist es halt, wenn man Grüne wählt. 70 werden versprochen, 43 kommen am Ende dabei raus. Wer Grün wählt, der vernichtet seinen Wohlstand. Aber selbst heute, Herr Kurt, können Sie das ja noch nicht auseinanderhalten, weil Sie Riester-Rente und kapitalgedeckte Vorsorge miteinander vermischen und verwechseln. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wer vor 15 Jahren in den DAX investiert hat, hat eine durchschnittliche Rendite gehabt von 10% per annum. Wer in die Riester-Rente investiert hat, von 0-2% bei 10% jährlichen Verwaltungskosten. Und da ist nicht die kapitalgedeckte Altersvorsorge per se schlecht, da ist Ihre Riester-Rente schlecht. Und ich hätte es erwartet, dass Sie sich heute hier instellen und sich entschuldigen bei all den Menschen, bei den vielen Millionen, durch Sie ihr Vermögen und Ihren Wohlstand auch im Alter vernichtet haben. Das muss man mal so deutlich und klar hier sagen. Und das Verständnis ist bei Ihnen immer noch nicht angekommen, was für eine wirkliche Reform der Altersversicherung, der Rentenversicherung wirklich notwendig wäre. Denn das, was wirklich notwendig ist, benennen Sie nicht. Wir haben das Problem, dass uns die Kinder fehlen. Wir sind in einem Umlagesystem, ja, Herr Birkwald, das können Sie gerne glauben, wir sind in einem Umlagesystem, wo die erwerbstätigen Generationen die Rente derer finanziert, die nicht mehr erwerbstätig sind. Das bedeutet, die nicht mehr Erwerbstätigen sind auf Erwerbstätige eine Generation drunter angewiesen. Und wir haben in Deutschland viel zu wenige Kinder. Und das werden wir nicht lösen, Herr Kurt, mit irgendwelchen Gender-Pay-Gap-Lösungen. Das werden wir auch nicht lösen mit Migration. Wenn Sie die entsprechenden Papiere gelesen haben von Martin Werding, den Sie selber zitieren, dann bräuchten Migranten mindestens die durchschnittliche Qualifikation der Wohnbevölkerung für einen positiven Effekt auf die Rentenversicherung. Und Hans-Werner Sinn hat berechnet, dass die fiskale Nettolast eines jeden Zuwanderers erst mal bei 2.300 Euro netto jährlich beträgt in den ersten 10 Jahren. Also Migration ist keine Lösung, Migration ist das Problem. Und die einzige Möglichkeit, wie wir unsere Rentenversicherung dauerhaft stabilisieren, das sind nicht die Schräubchen, die Sie hier versuchen zu drehen, sondern das ist, indem wir auf Kinder setzen und indem wir unsere Familien auch in der Rente fördern, dass wir nicht nur Kindererträge solidarisieren in der Rentenversicherung, sondern dass wir in der gesetzlichen wie in der privat gedeckten Altersvorsorge einen Beitrag leisten. Wir fordern 20.000 Euro Beitragsbonus für jedes Kind in der gesetzlichen Rentenversicherung plus 100 Euro monatlich ins Depot für die Kinder, damit sie eine Altersvorsorge, Sparerbetrag schon mal haben, damit sie was haben für Arbeit, Ausbildung und so weiter. Meine Damen und Herren, Grün steht für sowas wie die Riester-Rente. Wenn Sie Grün wählen, kriegen Sie sowas nochmal, von dem Sie eingesehen haben, selbst die Grünen selbst, dass das schlecht ist. Wählen Sie die Zukunft, wählen Sie Familien und dann sind Sie automatisch bei der AfD. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Kleinwächter. Der Kollege Kleinwächter oder der jetzige Redner, der jetzt kommt? Der nächste Redner ist der Kollege Bernd Rützel, SPD-Fraktion.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich auf jeden Fall bin ein sehr großer Fan von der umlagefinanzierten Rentenversicherung. Denn das hat sich bewährt. Und wir sehen doch, wer in den Kapitalmarkt investiert, ob es die Lebensversicherungen sind, ob das die Bausparverträge sind, ob das die vielen Summen sind, das war vielleicht vor 20 Jahren alles ganz gut. Aber wie ist es denn heute? Und deswegen ist Ihr Antrag von den Grünen ja in Ordnung. Und der gefällt mir auch, der geht in die richtige Richtung. Aber eines sage ich euch, lieber Markus Kurt, Seite 3, letzter Absatz, da werft ihr uns vor, in den letzten 7 Jahren ist nichts mehr passiert. Wie könnt ihr sowas behaupten? Der Peter Weiß, der Ralf Kapschak und viele Redner haben erläutert, was passiert ist. 9,5 Millionen Menschen haben wir die Erziehungszeiten verbessert, die Mütterrente. Wir haben dafür gesorgt, dass Menschen nach 45 Versicherungsjahren früher in Rente gehen können. Das haben viele wahrgenommen. Da sind Blumensträuße verteilt worden dafür, weil sie dankbar waren. Ja, die Andrea Nahles hat auch einen bekommen. Und wir haben das Rentenniveau stabilisiert und die Beiträge stabilisiert und auch die Erwerbsminderungsrenten mehrfach angepasst und verbessert, die Grundrente eingeführt. Ja, man kann da alles noch besser machen, aber das war eine ganze Menge. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Alterssicherung in Deutschland, und das ist heute öfters gesagt worden, die ist trotz mancher Diskussionen, Unkenrufe, Verunglimpfungen, Unwahrheiten, was alles erzählt wird, gut aufgestellt. Das müssen wir doch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, das zu sichern, zu halten und noch zu verbessern. Und wenn wir über die Rente sprechen, dann hat das zwei Dimensionen. Einmal die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die Bestandsrentner, die in Rente sind, aber auch alle, die auf eine gute, ordentliche Rente hoffen. Und wer sein Leben lang gearbeitet hat, der muss eine auskömmliche Rente bekommen. Das ist ein Grundversprechen des Sozialstaates und das ist ein Grundversprechen der Rentenversicherung. Und die Frage ist aber auch, wann ist denn das richtige Renteneintrittsalter? Ich glaube, darüber habt ihr, liebe Grünen, gar nichts geschrieben. Das Renteneintrittsalter, fragen sich viele. Und wenn ich gestern Abend die Heute-Sendung gesehen habe, dann war die Diskussion gestern Abend wieder, 69 soll das richtige Renteneintrittsalter sein. Mit der SPD ist das nicht zu machen. Ich sage hier an dieser Stelle schon, 67 ist viel zu viel. Und einige Menschen, ja, die wollen länger arbeiten. Die können das vielleicht auch. Das dürfen die auch. Aber die allermeisten, die halten nicht durch. Die schaffen das nicht. Und deswegen gilt es, drei wichtige Fragen zu beantworten. Wollen, können und dürfen. Ich glaube, das ist wichtig. Wollen, können und dürfen, das kommt zusammen. Und wenn man jenseits der 60 noch weiter arbeiten will und auch darf, dann ist das unabhängig von der Arbeit, die man ein Leben lang gemacht hat. Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters hier zu fordern, ist eine Rentensenkung. Und viele wollen früher in Rente gehen. Das hat eine durch die Pandemie, durch die Corona-Pandemie, eine Studie noch einmal der Universität in Wuppertal ergeben. Viele wollen früher in Rente gehen, weil sie das einfach nicht mehr durchhalten. Und eins passt auch noch nicht zusammen. All die, die länger arbeiten müssen, weil sie auch ihr Leben lang wenig verdient haben, das sind die, und leider lässt sich das in der Statistik alles nachweisen, und nichts ist besser mathematisch und statistisch zu bewerten wie die Rente, sind auch diejenigen, die früher sterben. Und deswegen ist das nicht nur ungerecht, es ist menschlich schlimm, aber das ist auch ein Problem des Äquivalenzprinzips. Und deswegen müssen wir vieles stärken. Wir haben vieles gestärkt. Hier blinkt der Präsident und es ist Freitagnachmittag. Ich glaube, zu sagen, die Rente ist immer ein Spiegelbild des Arbeitslebens, und deswegen brauchen wir auch gute Löhne im Arbeitsleben, damit es eine gute Rente gibt. Vielen Dank.
Herr Kollege Grützel, herzlichen Dank. Ich will nur darauf hinweisen, nicht der Präsident blinkt, sondern die Lampe dort. So weit sind wir noch nicht, dass Sie meine Augen dann blinkend sehen können. Nächster Redner ist der Kollege Pascal Kober, FDP-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen der Grünen, die Farbe meiner Krawatte hat heute keinen politischen Hintergrund. Es geht zwar um einen Antrag der Kollegen der Grünen, allerdings muss ich sagen, an vielen Stellen die Problembeschreibungen vielleicht richtig, die Lösungsvorschläge aber mindestens diskussionswürdig, wenn nicht sogar schon jetzt klar abzulehnen. Richtig ist sicherlich die Beobachtung, und das teilen wir schon seit vielen Jahren, dass es eine Pflicht zur Absicherung im Alter für auch Selbstständige und Freiberufler geben muss. Die Erwerbsbiografien sind heute anders als in den vergangenen Jahrzehnten. Zickzack-Lebensläufe erfordern, dass wir hier tatsächlich genauer hinschauen. Die Lösung, die ihr aber vorschlagt, nämlich eine verpflichtende Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung als einzige Lösung, die lehnen wir ab. Wir sagen, hier muss Freiheit sein, auch andere Lösungen anzustreben, wie beispielsweise eben private Rentenversicherungen, Immobilienvermögen, Unternehmensvermögen. Aber selbstverständlich, wenn das gewünscht ist, auch die gesetzliche Rentenversicherung. Hier ist richtig, was generell in der Altersvorsorge richtig ist, auf verschiedene Säulen zu bauen. Und deshalb ist der Vorschlag an dieser Stelle nicht zielführend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die gesetzliche Rentenversicherung wird immer ein ganz wesentlicher Pfeiler für die Altersvorsorge bleiben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber daneben wird es auch weiterhin die private Altersvorsorge geben müssen als weitere Säule, die betriebliche Altersvorsorge als weitere Säule, berufsständische Versorgungswerke als weitere Säule. Und nicht zu vergessen, und darüber reden wir viel, viel zu selten hier im Deutschen Bundestag, natürlich auch das mietfreie Wohnen im Alter ist eine Chance für ein auskömmliches Alter. Und das sollten wir möglichst vielen ermöglichen. Und das ist die richtige Richtung in der Alterssicherungspolitik, in der Rentenpolitik, auf diese fünf Säulen zu setzen und alle diese fünf Säulen zu stärken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da ist schon bezeichnend, dass die Kollegen der Union jetzt sehr verschämt in ihre digitalen Endgeräte schauen. Denn wenn es um Stärkung der Säulen geht, dann geht es natürlich nicht, dass sie die Rentenversicherung ständig schwächen, wie auch jetzt zu Beginn dieser Legislaturperiode und in den vergangenen Regierungsjahren. Da haben Sie mit der Rente mit 63, mit der Grundrente, mit der doppelten Haltelinie Kosten laut Bundesrechnungshof bis zum Jahr 2025 von 177 Milliarden Euro verursacht. Das schadet der Stabilität der Alterssicherung künftiger Generationen. Und da müssen Sie einen neuen Weg einschlagen. Und da gebe ich Ihnen recht, lieber Herr Witte. Das wird nicht mit den Grünen gehen, das wird nur mit den Liberalen gehen. Nur mit den Liberalen ist eine nachhaltige, generationengerechte Alterssicherung möglich. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, achten Sie auf unsere Rentenpolitik und finden Sie die vernünftigen Lösungen bei uns im Wahlprogramm. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Huber.
Vielen Dank, Herr Präsident.
Nächste Rednerin ist die Kollegin Antje Letius, CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Der Beitragssatz zur Rentenversicherung bleibt konstant. Die Haushaltseinkommen der Rentnerinnen und Rentner sind von 2015 bis 2019 gestiegen. Die positive Wirtschaftsentwicklung bis zur Pandemie kam auch bei der älteren Bevölkerung an. Insgesamt haben rund 66% der Beschäftigten eine zusätzliche Altersvorsorge. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Rente ist stabil, und gerade die zweite Säule zeigt eine positive Entwicklung. Kollege Weiß hat auch schon darauf hingewiesen. Aber trotz guter Zahlen, ja, wir müssen die Rente weiter stärken und reformieren. Sie muss stetig angepasst werden an die Entwicklung und die Lebensweise unserer Gesellschaft. Bei der Einführung der Altersversicherung vor weit über 100 Jahren hatten die Männer und Frauen, die das 65. Lebensjahr erreicht hatten, im Durchschnitt nur noch 10 Lebensjahre zu erwarten und waren erst ab 70 leistungsberechtigt, Herr Kapschak und Herr Kollege Rützel. Heute reden wir glücklicherweise von ganz anderen Zahlen. Die allermeisten von uns fangen wesentlich später an zu arbeiten, arbeiten kürzer und leben länger. Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht. Es ist Ausdruck unseres stetig steigenden Wohlstands und hoher Arbeitsproduktivität. Es ist das Ergebnis des gesundheitlichen und medizinischen Fortschritts und einer immer weniger auf körperlicher Anstrengung beruhenden Arbeitswelt. Wenn die Differenz zwischen Arbeitsleben und Rentenzeit immer größer wird, müssen wir uns aber ehrlich machen und akzeptieren, entweder früher mehr Geld zurücklegen oder länger zu arbeiten. Und dabei meine ich eben nicht, dass ein 70-Jähriger noch als Dachdecker auf ein Wohnhaus klettert. Aber die Expertise und das Engagement von älteren Menschen werden doch immer wichtiger. Flexibilität und kreative Lösungen sind hier gefragt, gerade auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung. Jede zweite Person in Deutschland ist älter als 45 und jede fünfte älter als 66 Jahre. Es fehlt unserem Land an Fachkräften. Die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte stellt einen großen Gewinn für unseren Arbeitsmarkt und auch für unsere sozialen Sicherungssysteme dar. Das liberale deutsche Arbeitsmigrationsrecht ist durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verbessert, die Antragstellung vereinfacht und die Möglichkeiten sind erweitert worden. Hier, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen,
kann ich Ihren Antrag und Ihre Forderung nach einem Punktesystem einfach nicht nachvollziehen. Unterstützen hingegen kann ich das Bestreben, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch das Homeoffice, weiter zu verbessern und die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu fördern, aber beileibe nicht so, wie die AfD das vorgeschlagen hat eben. Die Union hat in den vergangenen Monaten und Jahren viel auf den Weg gebracht, um die Rahmenbedingungen für Familien zu verbessern. So wurde der Ausbau der Kinderbetreuung vorangetrieben, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert, Alleinerziehende wurden entlastet. Diesen Weg müssen wir weitergehen. Wichtig ist uns auch, die Geringverdiener bei der Rente zu unterstützen. Deswegen haben wir schon beim Betriebsrentenstärkungsgesetz mit einem rein arbeitgeberfinanzierten Zuschuss dafür gesorgt, dass sie leichter eine Zusatzrente aufbauen können. Im Zuge des Gesetzes zur Grundrente haben wir die Förderung in diesem Jahr sogar verdoppelt. Und wir haben den Kreis erweitert und jetzt über 2 Millionen Berechtigte mehr. Ein weiteres wichtiges Anliegen bleibt die Rente der Selbstständigen. Es wurde schon mehrmals angesprochen. Hier ist die finanzielle Situation im Alter sehr unterschiedlich. Jeder Selbstständige sollte abgesichert sein, ob nun durch eine gesetzliche Rente oder eine andere insolvenzfeste Vorsorgeart. Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem uns vorliegenden Antrag wird uns nahezu das gesamte sozialpolitische Programm der Grünen präsentiert. Einige Punkte sind durchaus sinnvoll, aber Ideen wie die Bürgerversicherung, die ein funktionierendes Altersvorsorgesystem aushebelt, oder die Garantierente, die nur schwer finanzierbar ist, lehnen wir ab. Richtig ist vielmehr, dass wir unser Säulensystem weiter stärken und wir mit einer klugen Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Familienpolitik für hohe Beschäftigungszahlen und Löhne sorgen. Das ist die Basis für eine gute Rente im Alter, und hierfür steht die Union. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Lesius.
Vielen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Michael Giardes, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister Heil, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in dieser Legislatur rentenpolitisch durchaus kräftig zugeschlagen und auch vieles bewirkt. Wenngleich es immer noch vieles zu verbessern gibt, und das halten wir uns fest für die kommende Wahlperiode. Vieles ist schon von meinen Kollegen Kapschak und Rützel gesagt worden, aber ich will noch einmal daran erinnern, was wir geschaffen haben. Und dies war keine Kleinigkeit. Ich muss den Rentenpakt noch einmal hervorheben und an die doppelte Haltelinie erinnern. Wir garantieren darin ein Rentenniveau von mindestens 48% und einen Rentenbeitragssatz von 20% bis 2025. Um diese Haltelinie abzusichern, nehmen wir ordentlich Geld in die Hand und stabilisieren das System mit 2 Milliarden Euro Steuergeldern jährlich über den Demografiefonds. Darüber hinaus fließen dynamisierende Sonderzahlungen in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr in die Rentenversicherung. Und natürlich muss unser nächstes Ziel die Absicherung der Haltelinie bis 2040 sein. Und meine Damen und Herren, das werden wir tun. Aber wir haben auch andere Gruppen nicht vergessen, zum Beispiel die Menschen, die Erwerbsminderungsrente beziehen, die eben nicht bis 67 oder länger arbeiten können und sollen. Und für diese Gruppe haben wir bereits 2017 Verbesserungen erzielt. 2018 haben wir noch einmal zugelegt und die Zurechnungszeiten der Erwerbsminderungsrente bis zur Regelaltersgrenze verlängert. Damit fallen Erwerbsminderungen deutlich höher aus, und wir haben damit auch einen dringenden Wunsch der Gewerkschaften erfüllt. Ich weiß, welcher Einwand jetzt kommt. Die Verbesserungen gelten bislang nur für Rentenbezieher, die ab dem 1. Januar 2019 eine Erwerbsminderungsrente beziehen. Das ist zweifellos bitter für alle, die vor diesem Stichtag in die Rente gegangen sind. Es ist eben eine unserer Aufgaben, für die Zukunft hier nachzusteuern. Es darf nicht sein, dass jemand wegen gesundheitlicher Beeinträchtigung in Armut gerät, nur weil sein Antrag vor einem besonderen Stichtag gefallen ist. Auch müssen wir bei den Abschlägen korrigieren. Kranke Menschen, Herr Birkwalz hat es auch schon gesagt, dürfen nicht mit 10,8% Abschlag bestraft werden, weil sie unfreiwillig in die Rente eintreten. Hier hat der DGB vollkommen recht, wenn er dies fordert, und wir unterstützen das. Das Beste, meine Damen und Herren, ist jedoch, wenn es erst gar nicht zu einer Erwerbsminderungsrente kommt. Das Beste ist doch Prävention, betriebliche Gesundheitsförderung und geeignete Reha-Maßnahmen, um Erwerbsminderungen zu verhindern oder so kurz wie möglich zu halten. Hier müssen wir mehr sensibilisieren und aufklären. Und mein Ziel ist, Erwerbstätige vor Berufsunfähigkeit zu bewahren. Und das hat leider in der Pandemie eine neue Bedeutung und Dimension bekommen. Ich denke an die vielen Covid-19-Erkrankten. Wir wissen alle noch sehr wenig über Long-Covid, die Langzeitfolgen von Corona, an denen einige erkrankt sind. Es gibt viele Menschen, die diese Krankheit nicht nur für sich selbst als eine Herausforderung sehen, sondern auch für die Mediziner und auch für unser System ist das eine Herausforderung. Wie gliedern wir diese Menschen in Jobs ein, wenn sie eines Tages vielleicht nur noch 2 Stunden oder noch kürzer am Tag arbeiten können? Wie helfen wir ihnen, sich nur langsam wieder ins Berufsleben eingliedern zu können, wenn eigentlich der Zug für sie dann schon abgefahren ist? Wie finden sie den Wiedereinstieg? Hier brauchen wir neue Lösungen, und da haben wir noch einiges vor. Und darauf sollten wir uns jetzt schon vorbereiten. Als Letztes, unser Rentensystem ist gut, aber Gutes kann man immer noch verbessern. Mit guten tariflichen Löhnen wäre ein erster Schritt getan. Längere Arbeitszeit ist mit uns nicht zu machen. Herzlichen Dank und Glück auf.
Vielen Dank, Herr Kollege Gerdes. Tja. Ihr habt doch nur gute Leute bei der SPD, nicht? Genau. Letzter Redner, das wollte ich mal haben. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Max Straubinger, CSU-CDU-Fraktion.
Ich habe es nicht mitbekommen. Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, am Ende dieser Debatte des Antrags der Grünen, der eingebracht worden ist, im Hinblick ja auch auf die Bundestagswahl, um sozusagen darzulegen, dass Sie in Skizze, die Grünen, eine Skizze hätten für die zukünftige Rentensicherung, bleibt es mir übrig, vielleicht noch etwas zusammenzufassen. Erstens, es sind Anträge, wo sicherlich man einzelne Punkte also auch durchaus diskussionswürdig ist und wo man reden kann drüber. Es ist aber auch ein Antrag mit wohlfeilen Versprechungen. Versprechungen, die hinterher möglicherweise nicht zu halten sind, beziehungsweise mit der Einstellung der Grünen in keinster Weise also dann auch finanzierbar sein werden. Und wenn wir Renten wollen und gleichzeitig feststellen, dass die Demografie so sich entwickelt, wie sie sich entwickelt, aber gleichzeitig heute ein Versprechen abgegeben wird von den Grünen, dass man dann ab 60 schon also an die Rente eintreten kann. Im Übrigen bin ich ja überrascht, der Pascal Kober hat uns kritisiert wegen Renteneintritt 63, also die FDP will auch immer mit 60 bereits in Rente gehen. Also das passt ja in der Regel nicht zusammen. Also steigende Lebenserwartung und früher in Rente gehen, das, glaube ich, merken die Bürgerinnen und Bürger draußen, dass das nicht zusammenpasst, werte Damen. Dann versprechen die Grünen in ihrem Antrag eine Verbesserung der EU-Rente. Das wollen wir alle. Wir haben dies in dieser Koalition bereits auch getätigt. Der Kollege Weiß hat darauf hingewiesen, der Kollege Kapschak, die Kollegin Frau Letzius ebenfalls erzählt, was wir hier bereits geleistet haben. Es ist erstaunlich, dass die Grünen aber keine Antwort dafür gefunden haben, für die bestehenden EU-Renten, die dann irgendwie verbessert werden sollen, auch keinen Vorschlag machen in ihrem Antrag.
Herr Kollege Straubinger, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Pascal Kober?
Ja, selbstverständlich.
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Kollege Max Straubinger, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Wären Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass die FDP immer sagt, dass Renteneintritt mit 60, falls oberhalb der Grundsicherung, das Alterseinkommen gewährleistet ist und dann aber mit korrekten Zu- und Abschlägen das Renteneintrittsalter frei sein soll? Wären Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass Sie hier die FDP leider aus Versehen vermutlich falsch zitiert haben? Und wären Sie bereit, die Einladung von mir anzunehmen auf einen Kaffee, wenn es dann Corona-bedingt wieder möglich ist, damit ich Ihnen das Rentenkonzept der FDP noch mal erläutere?
Also ich nehme auch gerne einen zweiten Kaffee an von Pascal Kober. Also nicht nur einen, sondern zwei, weil das brauchen wir wahrscheinlich länger. Aber ich habe ja nichts Falsches gesagt. Also 60, Sie wollen mit 60 es ermöglichen. Und nur das habe ich zum Ausdruck gebracht. Allerdings möchte ich Ihnen auch mitteilen, dass dies eine Gefahr ist für die gesetzliche Rentenversicherung. Denn nämlich die Betuchten, die hohe Beiträge eingezahlt haben, es sich leisten können, damit auch mit dem 60. Lebensjahr und mit 25% an Abschlägen in Rente zu gehen, die plündern letztendlich die Finanzkapazität der Rentenversicherung. Das muss man ja mit feststellen. Und das ist die Gefahr für die gesetzliche Rentenversicherung. Und deshalb ist es ein unbrauchbarer Vorschlag von der FDP hier in der gesamten Diskussion, lieber Pascal Kober. Aber wir können uns gerne austauschen. Ihr Angebot nehme ich gerne an. Dann haben wir natürlich die Frage nach der Demografie. Hier sagt die grüne Fraktion, wir müssen die Erwerbsbeteiligung der Frauen wesentlich stärker erhöhen. Also ich darf ja nur erinnern, das bin ich auch sehr dafür jetzt einmal, und das jetzt nicht als Mann sozusagen, sondern da bin ich sehr dafür, aber ich möchte sehen und darlegen, dass die Koalition, die verschiedenen Koalitionen, muss ich sagen, aber seitdem die Union regiert, die Erwerbsbeteiligung der Frauen stark gestiegen ist. Hatten wir 2005, hatten wir 2005 eine Erwerbsbeteiligung, wo habe ich es jetzt, gehen wir mit den Zahlen nachher, hatten wir 2005 eine Erwerbsbeteiligung der Frauen von 59,5%, so ist sie jetzt gestiegen auf 72,8%. Das ist doch was, verehrte Damen und Herren. Und das zeigt auch die Nachhaltigkeit unserer Rentenpolitik und vor allen Dingen dann damit auch ein großer Beitrag, hier die Rente auch mitzusichern. Dann geht es auch um die Frage der Beiträge, also um die Bezahlbarkeit. Hier schlagen die Grünen vor, aber auch die SPD, unser Koalitionspartner, alle sollen gleichermaßen in die Rentenversicherung einzahlen, ohne dabei zu erklären, ob dann bei den Beamten möglicherweise auf die Pensionsansprüche zu verzichten sind. Ja, wenn nämlich die Anwartschaften weitergeführt werden, ist es ein Nullsummenspiel. Und die Beamten in die Rentenversicherung hineinzugeben, mit ihrer Langlebigkeit, sie haben eine höhere Lebenserwartung als wie die in der durchschnittlich in der Rentenversicherung Versicherten, und dann gleichzeitig aber auch die Leistungen fortzuführen, dann wird das nicht unbedingt eine gute Finanzsituation in der Rentenversicherung bedeuten. Das müssten sich alle, die dies fordern, eigentlich auch vor Augen führen jetzt einmal. Und das haben sie offensichtlich nicht getan. Und lieber Kollege Kapschak, dass Sie sagen, erst in 40, 50 Jahren würde dann sozusagen die Leistungen fällig sein. Ja, kriegen die Beamten dann in der Zwischenzeit nichts? Kriegen die? Ja, wie? Wie denn? Ja, wie denn? Ja, wie denn? Also, ja, ja. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anwartschaften müssen für alle gesichert bleiben und gesichert werden. Und das bedeutet letztendlich auch, die Finanzlasten müssen fortgetragen werden. Darauf haben Sie keine Antwort. Und dasselbe gilt im Prinzip bei der FDP, wenn Sie sagen, 2% aus der gesetzlichen Rentenversicherung nehmen wir weg und geben in Aktien sparen und bleiben die Antwort schuldig, wer dann die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung dann auch mitleistet in der Zwischenzeit des Ansparens des Aktienkapitals. Das ist auch hier so. Und die AfD, da mag ich gar nicht reden, wenn der Kleinwächter sagt, der Herr Kollege Kleinwächter sagt, wir brauchen mehr Kinder in Deutschland. Da gebe ich ihm recht, dass wir mehr Kinder brauchen. Aber das ist wahrscheinlich noch nicht die richtige Situation, unser Rentenversicherungssystem mit in die Zukunft zu führen. Sondern hier haben wir vielfältigste Möglichkeiten, Möglichkeiten, die letztendlich wir bisher genutzt haben. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident, die wir bisher genutzt haben, die Rente in eine gute Zukunft zu führen. Und da ist die Union die beste Garant dafür. Herzlicher Dank für die Aufmerksamkeit.
Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 27.213 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir so.